Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder zusammen mit Christian Kamlott. Tag, Christian.
Hi, Henrik. Hallo.
So, heute 100. Folge. Eigentlich krass, oder? Dass wir jetzt schon seit fast 2 Jahren dabei sind. Also, ich glaube, zur Eröffnung können wir erstmal anstoßen, würde ich sagen. Also, auch wenn wir jetzt nicht zusammensitzen, sondern jeder vor seinem Rechner. Aber ich glaube, also ich als Kind des Ruhrgebiets natürlich Flasch Bier. Ich hoffe, das hört man jetzt gleich hier. Das
geht ein bisschen kultivierter, hätte ich.
Ja, das ist die Frage. Ist Wein wirklich kultiviert? Also erstmal hier lecker, da darf ich sagen, dass das Moritz Fieger aus Bochum ist. Weiß ich gar nicht, das ist schon Werbung. Es ist selbst gekauft, also von daher.
Also ich trinke natürlich zu diesem Anlass einen regionalen Pfälzer Wein, wie sich das gehört.
Aha, sehr schön. Ja, das Beste am Wein ist das Pilzken danach. Ne? ich weiß gar nicht, man schenkt immer Wein zu Anlässen, aber so ein Sixpack Bier ist irgendwie so unkultiviert. Aber ist
Nein,
Wein.
Nein, das stimmt nicht. Das finde ich sogar sehr cool. Das habe ich sogar schon öfters mal verschenkt. So cooles Bier ist, finde ich, ein sehr interessantes Geschenk. Einfach ich habe mal so eine alte Blechwanne voll ganz vieler verschiedener Craft-Biere verschenkt. Und das kam richtig gut an.
Ja, also ich muss auch sagen, man kriegt ja mal Wein geschenkt zu unterschiedlichsten Anlässen. Jetzt bin ich, wie gesagt, überhaupt kein großer Weinkenner und auch Trinker. Aber, man muss jetzt nicht gerade Sixpack. Ah, siehst du? Und schon ruft die Weinpolizei an.
Jetzt ist, ja. Sorry, Entschuldigung.
Doch, alles gut. Es ist ja live und aus dem Leben gegriffen. Das ist das krass, ne?
Das passt Wein, ganz gut. Weinwarmer, Wein und Bier. Also ich kriege auch oft Wein geschenkt, aber bedauerlicherweise haben nicht alle Leute, die mir Wein schenken, meinen oder manchmal vielleicht sogar irgendeinen Weingeschmack. Und deswegen gibt es bei uns im Weinkeller die Kategorie Kochweine. Weiß und Kochweine rot. Und es kommt durchaus vor, dass wir nach kurzer Prüfung eines Geschenks selbiges auch mal in die Kategorie Kochwein stecken. Und wenn es dann das nächste Mal ein gutes Ragout gibt, dann kommt der Kochwein.
Verstehe. Da. Oder wenn die dann nochmal zu Besuch kommen, dann gibt es den da halt. Ne? Ja, das, lecker Pilzken geht immer, möchte ich mal sagen. Ansonsten 100 Folgen, also jede Woche ist ja eigentlich schon eine überraschend gute Leistung. Also ich habe nicht gedacht, dass wir das so konsequent durchhalten, dass wir, ich glaube, mittlerweile auch eine recht treue Hörerschaft haben.
Mhm, vielen Dank an der Stelle.
Ja, genau, ein großen Dank. Also tatsächlich auch, wenn man mal jetzt bei Spotify oder ich glaube auch bei Apple Podcasts guckt, gar nicht so schlecht bewertet. Also offensichtlich diejenigen, die wir damit erreichen, die sind auch ganz angetan von dem, was wir da so tun. Also von daher schon mal vielen Dank und dann auf die nächsten 100 Folgen erstmal. Muss ja erstmal kleine Ziele setzen. Wir wollen jetzt nicht direkt die nächste Größenordnung hinten dranhängen. Man muss ja erstmal.
Meinst du, das machen wir bis mal in Ruhestand gehen und darüber hinaus, dass man
wenn dann zwei alte Männer
Rufis, da erzählen die Geschichten vom Pferd von früher so.
Genau. Wie es damals war in der guten alten Zeit. Das machen wir ja jetzt schon. Wenn wir so über unser Studium reden, denkt man auch manchmal, ach jetzt. Das denke ich mir tatsächlich, selbst wenn ich in den Vorlesungen bin, wenn ich dann erzähle, wie das jetzt in meinem Studium war, und das ist jetzt ja doch schon etliche Jahre her. Also ich habe wann war ich denn fertig? 2003. Ja, ist jetzt etwas mehr als 20 Jahre her. Also das ist schon Erzählen von früher, ne?
Ja, ist so. Ist so.
Aber gut, so ist das halt mit alten Männern, die dann nicht weiß, aber haarlos sind.
Ja, das auch noch.
Ja, das kommt auch noch dazu. Wir haben ja einen Aufruf gestartet, ein paar Fragen zu stellen oder zu schicken aus der Zuhörerschaft. Da sind jetzt auch ein paar gekommen. Und die erste passt eigentlich perfekt zu unserer Jubiläumsfolge, nämlich die Frage: Wie bereitet ihr euch auf den Podcast vor? Mhm. Also es ist ein Fulltime-Job. Ne? Das ist ja Klar. Also Stunden, Tage der Vorbereitung.
Ja, mal 100. Henrik, mein Hund.
Genau, genau. Also wir machen eigentlich die Vorlesung nur noch en passant und ansonsten ist Fokus nur Podcast. So mag der Eindruck sein, so ist es aber tatsächlich nicht. Also, wie bereitest du dich auf so eine Podcast-Folge vor?
Das muss ich jetzt wahrscheinlich völlig entzaubern. Ja. Ich bin sehr viel mit dem Auto unterwegs und ich höre eigentlich während langer Autofahrten selber immer Podcasts. Und da lasse ich mich manchmal ein bisschen inspirieren, was andere da für Themen aufgreifen und wie die das reflektieren. Und ansonsten lese ich halt ganz viel Presse. Ich lese eigentlich jeden Tag Wirtschaftspresse und da habe ich im Prinzip auch immer sozusagen die Augen, halte ich die Augen auf und schaue, was es da für Themen gibt und über was wir mal reden könnten hier. Und dann war es das mit der Vorbereitung. Fertig.
Ja, also ist bei mir auch so. Also ich höre auch regelmäßig Podcasts und klar, wenn man dann Funk und Fernsehen oder die allgemeinen Medien so verfolgt, dann kommen eigentlich immer Themen, die einen interessieren und daraus ergeben sich dann immer recht, ja, tagesaktuell jetzt vielleicht nicht, aber halt thematisch aktuelle Themen, die wir dann diskutieren. Ich im Vorfeld gucke immer noch, dass ich ein paar Weblinks folgen zusammensuche, habe mittlerweile mal so meine Webseiten, wo es dann die ganzen Daten immer hergibt. Das ist ja echt sehr angenehm, vor allem jetzt in diesem Energiesektor. Und dann geht es tatsächlich auch schon los. Ne? Es ist nicht so, dass wir uns da stundenlang vorbereiten und recherchieren oder vielleicht sogar, wie das jetzt so professionelle Podcasts haben, ein Team im Hintergrund haben. Da sind wir nicht, also noch lange
nicht. Nee, also das ist ja auch gar nicht unser Ansatz. Genau. So sind wir auch nicht gestartet. Wir haben gesagt, hör zu, wir machen das so ein bisschen locker flockig nebenbei, ohne das irgendwie abwertend sagen zu wollen. Aber das soll ja ein ganz lockeres Gespräch zwischen uns sein. Das entstanden ist ja eigentlich auch aus ein paar Gesprächen, die wir immer wieder geführt haben, wo wir unterschiedliche Meinungen auch hatten. Und da haben wir gesagt, oh, vielleicht interessiert das jemanden. Das können wir ja mal probieren. Ja,
ja, genau.
Und ich glaube, wenn man das jetzt zu so einem Profi-Ding machen würde, bekommt es ein anderes Gesicht, wenn man da jetzt stundenlang recherchieren. Es gibt ja viele Podcasts, die auf dieser Grundlage entstehen. Aber ich glaube, das ist gar nicht unser strategischer Ansatz, wenn ich da für dich auch spreche.
Genau, nee, das ist so, das also es soll ja, also ich sag mal, ergänzend auch zu dem sein, was wir sowieso jeden Tag tun. Und dann sind wir hier zu zweit und reden einfach drüber, mehr oder weniger frei Schnauze. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass wir da ewig uns auch tief einarbeiten. Es sind ja auch immer Themen, die aus unserem Umfeld sind. Ist jetzt ja nichts, wo wir keine Experten drin sind, sodass wir eigentlich schon eine Grundvorkenntnis haben und man dann darüber eigentlich immer reden kann mit fachlichem Hintergrund.
Genau.
Die Frage dann, was hörst du dann so an Podcasts? Ich meine, wenn du viel im Auto unterwegs bist, hast du da so ein paar Tipps? Vielleicht kann man ja nochmal die Zuhörerschaft da motivieren, um mal andere Podcasts zu hören.
Ja, also mein absoluter Lieblingspodcast ist Beyond the Obvious.
Okay.
Von Daniel Stelter. Der ist sowieso ein cooler Typ. Der hat auch ein Buch geschrieben, was inzwischen wahrscheinlich ein bisschen inhaltlich veraltet ist, weil es auf relativ modernen Zahlen basiert. Ja. Aber der war früher Unternehmensberater und ist jetzt sozusagen, ich glaube, der ist so Profi, Podcaster, Autor und so weiter. Es ist ein guter Typ und das sind relativ lange Podcasts. Der hat das Buch Das Märchen vom reichen Land geschrieben. Das kann man auch nur empfehlen. Das ist, glaube ich, augenöffnend, wenn man das mal
liest.
Ist super leicht zu lesen. Das ist jetzt kein kompliziertes Buch. Das ist eher so populärwissenschaftlich aufgearbeitet.
Ja, okay.
Das ist ein guter Typ und der macht auch einen guten Podcast. Und ansonsten höre ich sehr viele der verschiedenen Handelsblatt-Podcasts. Ich lese auch jeden Tag das Handelsblatt und die haben unterschiedlichste Podcast-Reihen und die höre ich auch eigentlich regelmäßig. Oh, und ansonsten, das passt aber weniger jetzt in unseren Beritt hier, bin ich inzwischen großer Experte in diversen Kunstgeschichtspodcasts. Ich bin ja ein verkappter Kunsthistoriker und ärgere mich manchmal, dass ich es nicht studiert habe. Wahrscheinlich wäre es ein bisschen brotlos gewesen. Aber das gleiche ich jetzt aus, diesen unterdrückten Wunsch und höre permanent Kunstgeschichte Podcasts und da bin ich totaler Fan von.
Ah, interessant. Das ist ja schon eher so ein Nischenthema,
ja,
oder?
Total, ja.
Würde ich sagen. Das heißt, was passiert dann? Besprechen die dann da irgendwelche?
Ja, Kunstwerke, Bilder. Mhm. Ah, also insbesondere okay. Bilder und Skulpturen. Ich sammle auch Bilder, also zweier Richtungen. Und das ist für mich total spannend, nicht nur von den Richtungen, sondern auch natürlich alle möglichen anderen von Profis erklärt zu bekommen. Und oft sind das auch natürlich dann Interviewsituationen von Leuten, die sich mit diesem Künstler total intensiv beschäftigt haben, vielleicht über den promoviert haben oder so. Und dann die ganzen Hintergrundinfos zu bestimmten Bildern zu lernen, das begeistert mich total.
Verstehe. Hier bei Daniel Stelter, den hatte ich jetzt letztens noch mal. Der ist natürlich dann auch sehr marktliberal eingestellt.
Ich sag, ja, das stimmt, wie ich.
Ne? Also das war ja auch schon mehrfach Thema, wie weit geht Marktliberalisierung. Den hatte ich jetzt letztens noch, da habe ich aber auch gedacht, der ist ja wirklich hoch dekoriert, was jetzt die Karriere angeht. Ich glaube, wo war der? Bei Boston Consulting oder sowas? Genau. Also schon einer der Top 4. Aber da hatte ich letztens wieder irgendwas, da habe ich gedacht, ja, das ist aber wieder nicht im eigenen Themenfeld, sondern woanders.
Logisch eckt der Typ auch an, aber ganz ehrlich, mit so einem Profil, das gehört ja, glaube ich, zum Geschäftsmodell, da auch mal einen Spruch rauszuhauen, der zu Diskussionen führt. Ja? Ist doch klar, der will ja Schlagzeilen, davon lebt der, das ist sein Geschäftsmodell, deswegen braucht er auch ein bisschen Gespräch und sagt nicht nur immer alles, was weichgespült ist.
Ja, klar. Nee, das war wieder irgendwas zum Thema Energiewende, Klimawandel, so die klassischen Dinger, wo ich dann sagen muss, nee, aber das passt. Ah ja, okay, das ist interessant. Wobei, also was ich noch höre, ich glaube, das, was machst du auch, sind halt diese Geschichtspodcasts, ne?
Ja,
im Deutschlandfunk.
Ja.
Ne, das geht ja auch ganz gut.
Eine Stunde History ist cool.
Genau, ja, genau. Also die haben ja eine ganze Reihe an Podcasts. Eine Stunde History, da bin ich eigentlich auch immer mit dabei. Dann haben die immer noch diesen Hörsaal. Das sind da quasi Vorlesungen, die dann Audio aufgezeichnet sind. Das ist aber ein bisschen schwierig, wenn man dann die Folien natürlich dazu nicht hat. Aber das haben sie trotzdem ganz gut so vorbereitet oder aufbereitet, dass man dann auch weiß, was passiert. Und da gibt es auch, der Rest ist Geschichte. Das finde ich auch mal ganz spannend.
Also das kenne ich nicht.
Aha. Also auch aus dieser Reihe vom Deutschlandfunk. Eine Stunde History ist ja sehr klar, ne, mit drei Gesprächspartnern und dann immer dieser Experte, den sie mit dabei haben. Der Rest ist Geschichte, also auch thematisch immer ein bisschen was anderes. Das ist nur das, was ich so höre. Dann die Lage der Nation, hatte ich dir jetzt auch schon mal empfohlen, von Philipp Banse und Ulf Burmeier, also Jurist, Journalist, die ja eher so diese politische Brille aufsetzen oder diese politische Sichtweise haben. Ja, mal ganz spannend, da mal einzusteigen, weil das ist, also vor allem, die haben halt auch viel Hintergrundrecherche, alles logisch auch eher so ein professioneller Podcast. Ansonsten, klar, natürlich Fußball-Podcasts zu Arsenal, also das geht, das ist dann halt Montag, sobald er rauskommt. Im Moment macht es halt wieder Spaß, es zu hören, weil es sehr gut läuft. Die letzten Jahre war es dann teilweise auch schon hart, wenn man über Niederlagen diskutieren oder zugehört hat, wie über Niederlagen diskutiert wurde. Naja, also von daher, das ist so. Wobei, hörst du unseren Podcast manchmal nochmal?
Ganz selten höre ich da nur rein, weil ich meine Stimme so Kermit-mäßig finde. Da kriege ich immer schlechte Laune, wenn ich meine eigene Stimme höre.
Ja, das ist witzig, ne? Also ich höre tatsächlich auch gar nicht mehr rein im Nachgang. Manchmal, wenn nochmal irgendwie was, eine Rückfrage kommt, dann aktiviere ich das oder höre ich da nochmal rein, wenn ich dann was nachhören will. Aber tatsächlich kann ich mich auch ganz schlecht selber hören oder auch, wenn ein Fernsehinterview oder sowas ist, ich kann mich auch nicht selber gucken. Ich finde das total surreal, mich selbst bei so einem Interview dazu anzugucken und dann man sieht eigentlich immer nur, was man hätte besser machen können, ne, in der Argumentation, in der Körperhaltung und so. Da denkt man, man ist dann doch kein Profi in dem Bereich. Ne? Mhm. Also von daher. Aber, also, ich hoffe, jetzt haben wir keine Illusionen geklaut. oder zerstört, dass das ein aufwendiger Recherche-Podcast ist. Wobei, also wir können auch offen sein, also manchmal ist es gar nicht so einfach, mal also aktuelle Themen zu finden. Jetzt im Moment geht's wieder, aber wenn man so zwischendurch gar nichts im Bereich Energiewende oder energetische Themen sind im Kontext mit der Wirtschaft, da muss man mal gucken, weil wir ja doch versuchen, recht aktuelle Themen aufzugreifen. Jetzt letztens das Thema mit der Schuldenbremse. Aber ich glaube, die Themen werden uns nicht ausgehen. Da bietet dann auch die Bundesregierung im Energiebereich immer ausreichend Futter.
Also da gehe ich jetzt mal optimistischerweise auch davon aus. Aber wie du schon sagst, ich empfinde das als zunehmend ein bisschen herausfordernd, Wiederholungen zu vermeiden. Weil wir wollen ja niemanden nerven mit immer den gleichen Stories und Meinungen und Geschichten. Irgendwann wird das Feld natürlich kleiner, ja. Aber gut, es gibt immer Neuigkeiten und da bemühen wir uns ja auch, dass das passt.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich die tägliche Entwicklung in Deutschland, Europa, weltweit bietet da eigentlich immer genug Möglichkeiten. Klar, jetzt das x-te Mal drüber zu diskutieren, ob Kernkraft die Lösung ist oder nicht, das wird dann noch irgendwann müßig, weil auch einfach aus unserer Sicht keine neuen Argumente entstehen, außer dass man halt auch auf die immer gleichen Gegenargumente dann nur noch reagiert. Das wird dann auch langweilig. Ich denke, wenn dann im November gegebenenfalls ein neuer Präsident in den USA ist, wahrscheinlich gibt es auch aus der Warte dann noch genug Futter im globalen Spiel der Mächte. Also von daher, das wird, glaube ich, spannend bleiben.
Das glaube ich wohl auch.
Dann, du hattest jetzt gerade eben das Thema viele Autofahrten genannt. Da passt das die Frage, die wir bekommen haben, oder tatsächlich ein Auszug aus einer Diskussion von Evosonic, also ne, unserem Radio-Broadcasting-Partner. Die haben ja auch so einen Discord-Chat-Server und ich meine, das wäre daher. Da gab es also zwei, die sich ja so ein bisschen über das Thema Elektromobilität unterhalten haben, die diskutiert haben, also Akzeptanz in der Bevölkerung, ist jetzt Elektromobilität sinnvoll, der richtige Weg? Gab es so eine zweite Frage, weil jetzt in der Presse und auch im Europaparlament die konservativen Parteien jetzt wieder sagen, wir müssen aus dem Verbrenner aus wieder raus und sagen, ne, Verbrenner müssen wir doch wieder weiter investieren und weiter nutzen. Du fährst Verbrenner,
ja,
oder?
Ja, also ich habe mir tatsächlich schon beim letzten Mal überlegt, ob ich mir ein Elektroauto kaufen soll. Aber ich fahre aus familiären Gründen sehr oft, das sind fast 400 Kilometer nach Thüringen, weil ich da immer Sachen zu erledigen habe. Und da ist es heute noch für mein Empfinden ein bisschen umständlich. Ich habe mich mit vielen Leuten ausgetauscht. Wir haben uns ja auch drüber unterhalten.
Ja, ja.
Und für so richtig Langstrecken ist es mit reinen Elektroautos irgendwie, das finde ich noch nicht so richtig hundertprozentig ausgereift. Und deswegen habe ich mir kein Elektroauto gekauft. Und das, was ich mir angeguckt habe an hybriden Autos, da habe ich dann irgendwann gemerkt, nee, das... Meine Schwägerin hat ein Hybrid-SUV. Ja, kann man jetzt halten von was man will, aber die haben halt so ein Ding. Ich glaube, der fährt 25 Kilometer mit Batterie.
Ja, ja, genau. Ja,
ist so.
Ja, ja.
Das ist für meine Strukturen ist es totaler Käse. Deswegen habe ich mir einen ganz normalen Verbrenner gekauft. Aber ich halte da schon die Augen offen und irgendwann, das ist ja ein Prozess, der wird uns irgendwann wahrscheinlich alle betreffen. Ja? Mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt.
Ja, also genau, die 400 Kilometer am Stück gehen, ich glaube, das sind die ersten ganz großen, ich glaube, also jetzt BMW hat jetzt, glaube ich, einen rausgebracht, der hat 450 Reichweite, aber auch da, ne, das ist ähnlich wie mit der Angabe, wie viel Liter Benzin verbrauchst du auf 100 Kilometer, ne? Das, was dann in der Werbung steht, hat nichts mit der Realität zu tun. Also hier ist es bei meinem Elektroauto, die Reichweite hängt auch sehr stark, klar, vom Fahrstil ab. Also 180 kannst du nicht ballern, dann ist die Batterie ruckzuck leer. Die Außentemperatur logischerweise hat einen großen Einfluss auf die Reichweite, weil du vor allem im Winter das Auto heizen muss, dann haben wir keine Motorabwärme wie beim klassischen Verbrenner und du musst die Batterie aufwärmen, damit die halt vernünftig funktioniert. Das verbraucht halt Strom. Und das sehe ich, wenn ich jetzt hier durch Eifel und Hunsrück bei uns fahre. Bergauf, bergunter Strecke ist auch echt nervig. Das verbraucht auch ordentlich Energie. Und die Reichweitenanzeige kommt damit nicht zurecht. Das heißt, wenn du, also sobald ich jetzt, wenn wir in Richtung Ruhrgebiet mal fahren, sobald du dann die rheinische Tiefebene erreichst, ist ja alles ebenerdig. Und dann geht der Verbrauch sofort signifikant zurück, weil du halt nicht mehr bergauf, bergunter fährst. Und du hast dann viel klarere Abschätzungen, wie groß die Reichweite ist.
Also ich merke ganz, ganz extrem in diesen Tagen den Wandel bezüglich Elektromobilität. Ich baue gerade ein Dreifamilienhaus und alle drei potenziellen Mieter, also es sind drei Wohnungen drin, und alle drei erkundigen sich nach der Möglichkeit, ihre Elektroautos auf den Stellplätzen, die da hergestellt werden, aufzuladen. Ja. Und da war ich ein bisschen überrascht, dass das natürlich ein Thema ist, was irgendwann kommt. Damit habe ich gerechnet. Ich habe auch extra Leerrohre hinlegen lassen. Aber dass jetzt sofort alle danach fragen und das super interessant finden, weil auf dem Haus ist eine Photovoltaikanlage und es ist jetzt schon klar, dass die viel zu groß ist für den Gemeinschaftsstrom, Luftwärmepumpe und Treppenhauslicht. Ja, die produziert viel mehr Strom, als das alles braucht. Und das finden die jetzt alle super klasse, dass sie ihre Elektroautos mit dem im Prinzip dann eigenen Strom aufladen können.
Ja.
Und damit, da war ich wirklich ein bisschen überrascht, wie präsent das schon ist und wie im Prinzip sofort danach gefragt wird und wie die Leute das haben wollen. Das ist doch eigentlich, finde ich, eine gute Message. Ist auch gut, wenn das jetzt so läuft.
Genau, das ist eine super Entwicklung. Ja. Ich denke, denn, also was man so immer hat, und das liegt auch daran, ja, diese Autos sind einfach immer noch sehr teuer. Darf man nicht vergessen, ob das günstigste Elektroauto von einem deutschen Hersteller kostet, ich glaube, 22.000 Euro. Und wahrscheinlich ist das selbst, also mit Minimalstausstattung, also vier Räder, Lenkrad. Und wenn du ein bisschen Luxus haben willst oder Komfort, wird es dann schnell teuer. Jetzt drängen ja die Chinesen auf den Markt. Auch Tesla ist ja eher ein hochpreisiges Segment. Und du hast natürlich dann auch immer so die Einfamilienhausbesitzer im Blick für dieses Jahr auch leicht. Dann hast du irgendwie eine Garage und einen Carport. Wirklich schwierig ist es in den Innenstädten, wenn du noch nicht
wenn du nur eine Wohnung Stellplatz hast und irgendwie ums Eck parken musst.
Keinen eigenen Stellplatz hast.
Ja, wie soll denn das funktionieren?
Und was du halt brauchst, eine Art des Konkurrenzkampfes, ne, also beim Thema freier Markt, um Ladesäulen. Denn wenn das immer nur die Stadtwerke sind, haben die ja quasi Monopol, die diktieren die Preise, das ist alles sehr intransparent. Ja, und du brauchst halt in den Innenstädten echt mehr Möglichkeiten, dein Elektroauto einfach an der Straße zu laden. Denn das meiste ist ja dann das Laden über Nacht. Da brauchst du ja auch nicht viel Leistung, das muss jetzt kein Schnelllader sein. Sondern das ist ja eher was, bei dem ich dann in aller Ruhe dann auf meine 80% Ladekapazität bei der Batterie kommen muss. Aber das ist eine Sache, das fehlt echt noch. Was gut funktioniert und immer besser wird, sind halt diese Schnellladestationen entlang der Autobahn. Das kommt immer mehr. Und das dann auch also mit ordentlich Wumms geladen werden kann. Ne? Also mit wirklich richtig viel kW oder Kilowatt Leistung, damit du halt in 10 Minuten, 15 Minuten deine 300 Kilometer wieder fahren kannst. Denn das ist ja immer so, betrifft dich ja auch, ne? Wenn du jetzt da Richtung Thüringen fährst, die Tankfüllung reicht, wenn du tanken müsstest, bist du nach 5 Minuten wieder weg.
Genau. Und
diesen Luxus, also ob du jetzt 5 oder meinetwegen 10 Minuten, kannst du einen Kaffee holen, aber nach 10 Minuten willst du dann wieder weg und dann sollte das Auto parat sein, dass du dann die Reststrecke locker schaffst.
Genau.
Aber da sind wir, es wird besser und auch der Deutsche blickt ja dann immer auf die Nachbarländer, die das so viel besser können. Ich glaube, die Holländer sind da ganz gut unterwegs. In Frankreich ist es jetzt auch noch nicht so super doll. Ich glaube, diese also gefühlt, ohne dass ich jetzt die Zahlen habe, sind die auf einem ähnlichen Niveau wie wir in Deutschland. Also das ist, ich bin immer gespannt, was jetzt dann passiert, wenn die chinesischen Autos, die Elektroautos auf den Markt drängen, denn die setzen ja gefühlt nur auf Elektro. Oder hast du da Einblicken, Eindruck? Ich kann das, das ist wirklich mehr ein Gefühl, was ich jetzt habe.
Ja,
also BYD, jetzt hat ja Xiaomi, da dieser Mobilfunk- oder Handyhersteller, hat jetzt ein Auto rausgebracht. Apple ist ausgestiegen aus der Autoproduktion. Die haben ja auch das Apple Car geplant. Hast du da einen Einblick?
Nee, ehrlich gesagt, da bin ich, also das wäre anekdotisch leinenhaft, was ich da zum Besten geben kann. Ich hatte gehofft, dass du da der Experte bist, Henrik.
Ja, also tatsächlich, was den Markt angeht, das ist auch nur immer diese Bruchstücke, die ich dann bekomme und auch die, da muss man sehr genau aufpassen, aus welcher Journalie das dann so kommt, denn die einen pro Elektro, die anderen konservativ, pro Verbrenner und das ist die Zukunft. Was ich interessant fand, das war letztens auch ein Bericht, dass selbst die Tendenz beim Schwerlastverkehr, also LKWs, eher in Richtung elektrisch geht. Da war immer die Diskussion, wird das vielleicht doch der Wasserstoff, Brennstoffzelle oder Elektro, weil da natürlich hast du nicht ganz andere Massen, die du bewegen musst. Aber da scheint, also MAN hat er, glaube ich, jetzt vorletzte Woche, habe ich einen Bericht gelesen, die ersten Megawatt Ladesäulen. Das heißt, dass du mit einem Megawatt Leistung lädst. Na, wenn du mit deinem tankst, an der Tanksäule, bist du bei 15 Megawatt. Also das ist der Grund, warum Benzin so ein toller Treibstoff und Energieträger ist, weil da wahnsinnig viel Energie drin ist in so einem Liter Benzin. Aber wir kommen bei den Elektroladesäulen auch in die Richtung. Und wenn du jetzt halt so Elektroladesäulen speziell für LKWs hast, da schaffst du es dann auch relativ schnell, künftig dann die LKWs auf Reichweite zu bringen. Klar, dann, die fahren dann keine 1000, sondern vielleicht nur 500 Kilometer, aber das wäre schon mal für den Schwerlastverkehr, also ist ein Weg. Okay. Der ist noch nicht zu Ende diskutiert.
Ja, hätte ich jetzt auch vermutet, dass man da mit den entsprechenden Batteriekapazitäten und der Ladeinfrastruktur, da reden wir über Jahre wahrscheinlich, dass man marktfähig ist, oder?
Ja, also gehe ich auch von aus, aber die Frage ist ja, in welche Richtung entwickelt sich das und dann auch als Unternehmen, auf welches Pferd setze ich und Wasserstoff, also Toyota macht das immer noch, bei BMW hört man das auch mal wieder, aber die Wasserstofftankstellen selber, die machen reihenweise zu, weil es auch im Individualverkehr quasi keine Wasserstoffautos gibt, die sind dann auch viel zu teuer. Das ist ähnlich so kompliziert. Manche kennen ja noch diese Erdgasautos. Ne? Auch wie kompliziert das ist, Erdgas zu tanken in so, für so ein Auto. Das ist ja auch nicht Tankrüssel rein und los geht der wilde Ritt. Mhm. Also von daher scheint ganz vorsichtig die Entwicklung bei den LKWs, meine, bei Bussen sowieso, auch die gehen alle Richtung Elektro. Aber LKWs scheint auch eher Richtung Elektro zu gehen. Aber die Entscheidung ist ja noch nicht getroffen.
Sag mal, in der Diskussion, die da war, habe ich ja auch reingesneakt. Ja. Da war ja das Thema Flächenverbrauch offensichtlich eins, was so ein bisschen zur Erhitzung von Gemütern geführt hat. Das habe ich gar nicht hundertprozentig verstanden. Der Flächenverbrauch von Elektromobilität, wo siehst denn du da das Problem?
Gar nicht. Also, ich habe die Diskussion, das war so ein Diskussionsauszug aus dem Chat. Da ging es ja, glaube ich, primär dann um Ladeinfrastruktur, die man in Norddeutschland schafft an den
Hafentransfergebieten. Ja, Norddeich, das ist ja der Transferhafen zum Beispiel nach Jüst und so. Ja?
Genau, wenn du da auf die ostfriesischen Inseln, genau, oder wenn du dann halt nordfriesische Inseln, also auch jetzt mein Sylt, kannst du noch mit dem Autozug rüber. Aber wenn du dann auch nach Föhr willst oder Amrum, also da ist das gleiche Problem. Und auf diesen Inseln ist ja der Autoverkehr eingeschränkt, wenn nicht sogar ganz verboten.
Ja, Jüst darfst du nicht mit dem Auto drauf.
Genau. Und ich glaube, Norderney hat auch nur ganz wenig. Also von daher lassen die Leute, die dann da Urlaub machen, ihr Auto am Hafen stehen. Und da werden natürlich jetzt dann, so wie man das jetzt gerade gelesen hat in dem Bericht, Ladeinfrastruktur geschaffen, damit du mit deinem Elektroauto dort vor Ort dann laden kannst. Also das ist, glaube ich, eher interessant noch für die Tagesausflüge, nicht wenn ich jetzt 14 Tage auf Jüst bin und dann mein Auto da stehen lasse.
Ja, das glaube ich auch. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja?
Vor allem blockierst du dann ja 2 Wochen lang da so eine Ladesäule. Also das muss, da brauchst du quasi irgend so ein Flottenmanagement, dass du, ne, wie an so einem edlen Hotel den Schlüssel nur abgibst und dann hast du da so einen Pagen, der dann dein Auto umparkt. Ja. Aber auch das kann ja ein Weg sein, zukünftig. Da werden sich, glaube ich, dann die Urlaubsinsel da oben eine Lösung suchen und finden. Aber tatsächlich der Flächenverbrauch, ich muss das Auto ja sowieso abstellen. Und wenn ich dann jetzt noch eine Ladesäule und idealerweise, haben wir jetzt in vielen Bundesländern mittlerweile die Pflicht, auch über Parkplätze Solaranlagen zu errichten, also diese Solarcarports.
Ja, ist ja eh versiegelter Boden. Auf
genau, Platz. Ich wollte gerade sagen, das ist versiegelter Boden und damit habe ich sofort eine Doppelt- und Dreifachnutzung. Vor allem, wenn ich auch die Solaranlagen drüber habe, parke ich mein Auto auch noch wettergeschützt, also vor allem sonnengeschützt. Ich habe günstigen Strom, der ist natürlich nicht ganz so günstig aus einer Freiflächenanlage, weil diese Solarcarports schon relativ teuer sind, was den Strompreis angeht, aber immer noch günstiger als das, was aus der Steckdose kommt. Und wenn ich tagsüber da parke, perfekte Bedingungen, weil ich dann noch klimaneutral mein Auto laden kann. Der Strom wird sofort, wo er gebraucht wird, auch verbraucht oder wo er erzeugt wird, verbraucht. Also von daher muss ich sagen, eigentlich eine perfekte Situation, weil du siehst ja bei den großen Lebensmittel-Supermarktketten, ja, die ja auch überall mittlerweile als Kundendienstleistung sagen, ihr könnt bei uns teilweise sogar noch kostenlos laden. Ne? Das gibt es ja, also ich glaube, ja, Ikea geht das? Ich weiß gar nicht, wie das jetzt bei Lidl, Aldi und so weiter ist. Aber das ist halt Kundenbindung.
Ja.
Aber das ist.
Also, da hätte ich mir wahrscheinlich gewünscht, dass das ein bisschen sozusagen konstruktiver im Hinblick auf, dass man drauf eingehen kann und ein bisschen besser verstehen kann, wo die Leute das Problem sehen. Es würde mich auch ernsthaft interessieren. Das kann ja eine interessante Diskussion sein, wenn jemand sagt, nee, Elektromobilität verbraucht extrem viel Fläche. Das habe ich in der Diskussion noch nie wahrgenommen.
Genau, denn auch die Verbrenner verbrauchen.
Argumente, ja, ne? Wissen, was, wo ist das Flächenverbrauchsproblem? Weil wir verbrauchen in Deutschland irre viel Fläche. Es werden ja jeden Tag hektarweise Flächen neu versiegelt. Aber was davon betrifft jetzt wirklich Elektromobilität oder was wird durch Elektromobilität getriggert? Die fahren auf Straßen, die stehen auf Parkplätzen. Wenn die Parkplätze überdacht sind, sehe ich da gar kein Problem, weil das ist sowieso versiegelte Fläche. Und das ist eher, wie du schon eben gesagt hast, eine Doppeltnutzung. Ist doch eigentlich eine super Sache.
Genau, genau. Denn die Tankstellen brauche ich auch. Auch die versiegeln ja Fläche, die Straßen auch. Also das ist ja dann eher eine Diskussion, einen Schritt weiter. Ist das Konzept des Individualverkehrs sinnvoll oder müssten wir im Zuge einer Verkehrswende nicht auch weg von diesem starken Individualverkehr? Das ist, glaube ich, nochmal eine extra Folge, die wir vielleicht nochmal diskutieren können. Aber das ist, also was die Versiegelung von Flächen angeht, du hast es erwähnt, in Deutschland sind es pro Tag 55 Hektar. Das sind so, weiß nicht, 70, 80 Fußballfelder, die jeden Tag neu versiegelt werden mit Straßen, Gebäuden etc.
Unvorstellbar eigentlich.
Ja. Also das hat was mit dem Individualverkehr auch zu tun, aber nicht, es ist jetzt kein Problem der Elektromobilität. Und was ich kenne,
hat auch ganz viel zu tun mit einer völlig kruden Baupolitik. Ja, ich habe ja sehr viel mit Bau- und Genehmigungsverfahren und so zu tun. Wir sehen Innenstädte, die zugeklebte Fenster haben. Also ich lebe in einer Kleinstadt, die eigentlich immer sehr prosperierend war, weil es ein Mittelzentrum ist, wo viele Leute aus den Dörfern drumherum zum Einkaufen gekommen sind. Aber auch wir haben jetzt in der Haupteinkaufsstraße bestimmt schon 4, 5 leere Geschäfte, die sich auch wahrscheinlich nicht mehr so schnell füllen. Ja? Hm. Und für mich wäre eine gute Baukultur zu sagen, okay, wir helfen, dort Wohnungen, die dringend gebraucht werden, zu entwickeln oder Aufstockungen zu machen oder in den Ortschaften höher zu bauen und versiegeln dafür nicht fürs neue Wohngebiet von um die Ecke, wo dann ein Retortenwohngebiet entsteht. Da bauen x Familien auf kleinen 500 Quadratmeter Grundstücken Einfamilienhäuser, die in 30 Jahren eine gemeinschaftliche, dann sozusagen Auszugswelle erleben. Das sieht man regelmäßig im Übrigen. Also das ist eine völlig verrückte Baupolitik in Deutschland, die diese Probleme erst triggert. Aber gut, das ist ein anderes Thema, können wir auch noch.
Genau, ich wollte gerade sagen, also das, auch das können wir uns direkt mal notieren, dass wir das vielleicht mal angehen. Denn was dann aus der Energiesicht immer dazu kommt, ist, wie kriegen wir dann in den Innenstädten auf solchen Gewerbeimmobilien die Photovoltaik installiert? Meine Frage ist halt immer, diese Immobilien gehören ja in der Regel Innenstadt, im Innenstadtbereich, größeren Unternehmensgruppen, Immobilienfonds etc. Da ist aber die Frage, wie gut lässt sich da Stadtentwicklung betreiben, wenn das ein, und jetzt das böse Wort des anonymen Finanzhais ist, der, das beste Beispiel ist, denke ich, jetzt die Diskussion um die Signa-Gruppe und Karstadt-Kaufhof oder Galeria-Kaufhof, wie sie jetzt ja gerade heißen. Ganz so einfach geht das ja alles nicht. Ne? Man sieht es in Holland, da sind vor, ich weiß gar nicht, 10 Jahren, 15 Jahren die Kaufhauskette Fromm und Dresmann pleite gegangen, die ähnlich wie Kaufhof große Gebäude hatten in den Innenstädten, diese großen Kaufhäuser. Und die Holländer sind ja eher etwas kreativer als wir Deutschen in der Weiternutzung.
Viel kreativer, nicht etwa.
Aber selbst die schaffen es nicht, diese Gebäude sinnvoll nachzunutzen.
Na gut, also wie gesagt, lass uns das mal in einem
extra. Genau, das notieren wir mal als neues.
Ich meine nicht so einzelne Gebäude. Was ich im Kopf habe, sind so ganz normale Innenstadtstrukturen, nicht Kaufhäuser und so.
Okay. Ja?
Sondern die ganz normalen Innenstädte, die wir kennen, in größeren und kleineren Städten. Wenn man da mit offenen Augen rumläuft, sieht man in den letzten, also insbesondere natürlich seit der Corona-Pandemie, einen total krassen Strukturwandel.
Ja.
Ich glaube, da bedarf es ganz schnell Änderungen. Aber lass uns das mal extra aufgreifen. Das ist
genau, schreibe ich mal auf, das nehmen wir mal mit. Und dann letzte Frage, die gekommen ist, die passt wieder perfekt zu deinem Thema.
Okay.
Und zwar, also du vergleichst Deutschland oft mit einem Betrieb und ich frage mich, wo die Unterschiede zwischen der Volkswirtschaftslehre und der Betriebswirtschaftslehre liegen oder ob dieser Vergleich, den wir da mal anstreben, sauber ist. Ne? Also ich sag mal ganz böse, die BRD GmbH, ne? So mal gedacht. Und gibt es jetzt Regeln dazu in Bezug auf die Wirtschaftsform? Also funktioniert dieser Vergleich oder ist der eigentlich unfair, weil ein Staat dann doch kein Unternehmen ist?
Also, wo fange ich da jetzt an? Also, wir sollten es vielleicht mal aus der Vogelperspektive betrachten. Und lass uns einen Staat als eine Institution, eine Organisation betrachten. Ebenso wie ein Unternehmen. Das ist auch eine Institution oder eine Organisation. Und solche Institutionen müssen sozusagen dafür sorgen, dass ihre Existenz langfristig gesichert ist in einem Korsett unterschiedlicher Ziele. Finanzielle Ziele, soziale Ziele, kulturelle Ziele, alle möglichen Ziele. Ja? Und das, was aber im Mittelpunkt steht, ist eine langfristige Existenz- und Erfolgssicherung. Das, glaube ich, da können wir uns schnell drüber einig werden. Das betrifft einen Staat 100% genauso wie ein Unternehmen. Kein Unterschied. Und jetzt ist die Frage, wie macht man das mit dieser Erfolgs- und Existenzsicherung? Man muss mit in der Regel begrenzten Ressourcen wirtschaften. Wir reden ja auch über Volks- und Betriebswirtschaft. Es geht immer um Wirtschaften, um etwas. Und das macht man mit begrenzten Ressourcen unter Anwendung von ein paar eigentlich sehr simplen ökonomischen Prinzipien. Da gibt's, wenn man da wirklich am Urschleim anfängt, da gibt's Maximum- und Minimumprinzipien. Also ich habe eine bestimmte Menge von Ressourcen und will da mit möglichst viel erreichen. Ja? Oder ich will etwas Bestimmtes erreichen und dafür, wenn es geht, möglichst wenig Ressourcen einsetzen. Das sind so bestimmte Denkmuster, die wir als wirtschaftliche Grundprinzipien bezeichnen und die solche Institutionen mehr oder weniger automatisch verfolgen. Und ob sie dann gut oder schlecht drin sind, das messen wir mit auch total banalen, bekannten Instrumenten wie Effizienz und Effektivität. Also wie viel Output versus was ich dafür investieren musste, Input leisten musste, das ist die Effizienz, beziehungsweise zu welchem Grad erreiche ich eigentlich meine Ziele? Und ich glaube, da würden wir uns auch noch schnell drüber einigen können, das ist bei einem Staat exakt genau das Gleiche wie bei einem Unternehmen. Und deswegen vergleiche ich auch Staaten und Unternehmen auch, weil sie nach den gleichen Grundlagen handeln. Hm. Und ich glaube, der große Unterschied ist, wie die sozusagen die Berichterstattung, die Verwaltung dieser Tätigkeiten erfolgt. Da folgt nämlich das Unternehmen schon seit ein paar hundert Jahren, das ist irgendwann doppelte Buchführung und so, das haben die Medicis maßgeblich mitgeprägt vor 500 Jahren. Da wird bei einem Unternehmen sozusagen eine mehr oder weniger dynamische Betrachtungsweise angelegt. Das heißt, ich bekomme Geld und das Geld investiere ich mit dem Ziel, langfristig davon Überschüsse zu erwirtschaften, um damit wiederum, wir kommen zurück, Erfolg und Existenz abzusichern. Und der Staat denkt, das ändert sich aber gerade, der Staat denkt ganz anders. Der Staat kennt dieses System der Buchführung oder der ökonomischen Betrachtungsweise eigentlich nicht. Der Staat hat ein ganz anderes System, das nennt sich Kameralistik. Der guckt immer nur, wie viel Geld kommt rein dieses Jahr und so viel Geld kann ich dieses Jahr auch ausgeben. Und dem fehlt sozusagen diese dynamische, nach vorn gerichtete Komponente. Und die führt zu ganz großen Problemen. Das wurde auch schon erkannt. Deswegen wird zum Beispiel diese unternehmerische Denke inzwischen heute in ganz, ganz vielen Kommunen, von ganz vielen Regierungen und so weiter angewendet, um eben diese eher unternehmerisch geprägte, dynamische Betrachtungsweise meines Agierens auch auf das Staatshandeln zu übertragen. Und deswegen glaube ich ja, man kann und in Klammern meine Meinung, soll sogar natürlich Unternehmen und Staaten miteinander vergleichen und kann sagen, es wäre hilfreich, wenn ein Staat ganz viele sozusagen Paradigmen auch einhält oder denen folgt, die Unternehmen einzuhalten haben. Dann hätten wir viel weniger Probleme. Und was man dafür braucht, ist natürlich auch die entsprechende Kompetenz. Und daran fehlt es halt ganz oft. Das ist in anderen Ländern oftmals ganz anders. Da wird es bestimmt gleich Beschwerden geben. Aber amerikanische Politik kann man gut oder schlecht finden. Aber ganz oft sind amerikanische Entscheidungsträger in hohen politischen Ämtern, das sind Leute, die haben riesengroße Unternehmen geführt, aufgebaut, die haben diesen unternehmerischen Spirit ganz anders. Und deswegen entwickeln sich politische Entscheidungen dort oftmals anders als hier, wo wir Berufspolitiker sitzen haben, die teilweise irgendwas oder Politik studiert haben, aber nichts mit Wirtschaftlichkeit, aber die ganze Zeit Entscheidungen treffen, die das betreffen. Und deswegen ist mein Petitum, mein Wunsch, mehr unternehmerisches Denken in Staaten. Ja, man kann das vergleichen, man sollte oder muss es sogar vergleichen. Und die Grundlagen diesen Handels, unseres Handelns als Staat und als Unternehmen, die sind im Prinzip genau gleich. Deswegen sagen wir ja auch, das sind immer Wirtschaftswissenschaften und einmal sind es die Volkswirtschaftswissenschaften und dann die Betriebswirtschaftswissenschaften. Das eine ist eine Mikroperspektive auf das Unternehmen, die Mikroökonomik. Da betrachten wir sozusagen den Organismus Unternehmen und die Entscheidungen und Prozesse, die im Unternehmen intern stattfinden. Und wir betrachten die mit der Makroperspektive die Staaten, die handeln. Aber auch die Staaten haben Investitionsthemen wie die Unternehmen. Auch die Staaten haben Personalthemen, Demografiethemen und so weiter wie die Unternehmen. Das ist alles ein bisschen in einer anderen Dimension und unterliegt oft einem anderen regulatorischen oder rechtlichen Rahmen, das ist ja auch alles richtig, aber in der Wurzel ist das alles sehr gleich.
Also, wo du jetzt das sagst mit den Berufspolitikern, da kann ich dann direkt den Vorwurf mit ergänzen, dass der politischen Führung völlig die naturwissenschaftlichen Grundkenntnisse fehlen. Also, ich denke, dass Grundkenntnisse im betriebswirtschaftlichen Bereich in jedem Fall sinnvoll sind, um politische Entscheidungen treffen zu können. Aber in gleichem Maße muss ich sagen, wer keine Ahnung von Physik hat, versteht die Welt nicht. Also das beste Beispiel ist die Diskussion zum Thema Klimawandel. Also das ist so eindeutig, was die Wissenschaft sagt und so zigfach bestätigt. Und die Entwicklung, die wir im Moment beobachten, ist noch mal schlimmer als das, was vor allen Dingen in diesem IPCC-Bericht, also in dem Bericht des Weltklimarates, in dem wir wirklich die führenden Köpfe global drinstecken. Auch das ist ein politischer Prozess, wenn es dann wirklich um die Abschlussformulierung geht. Aber wenn ich dann Politikerinnen und Politiker höre, egal welcher Fraktion, egal aus welchem Land, die sagen, ja, ist auch ein wichtiges Thema, muss ich sagen, Leute, dann habt ihr es nicht kapiert. Wir haben nur noch 20 Jahre, 30 Jahre, wenn wir das Ruder nicht rumreißen, dann werden die Folgekosten, und dann sind wir ja wieder bei dem wirtschaftlichen Sichtweise, so viel schlimmer. Und dann wird es auch politisch, also das Beispiel, die nicht mehr bewohnbaren Zonen in der Welt durch die Temperaturerhöhung, weil einfach unser Körper nun mal nur begrenzt temperaturregulierend sein kann durch Schwitzen und irgendwann geht das nicht mehr, sobald wir bei über 50 Grad Außentemperatur sind und diese Tage werden zunehmen und dann werden die Leute anfangen, diese Gegenden zu verlassen. Und wenn das halt dann Gegenden in Indien sind oder Bangladesch, da leben halt ein paar Milliarden Menschen. Und wenn die anfangen, sich neue Regionen zu suchen, dann haben wir sofort wieder ein sozialpolitisches Thema. Da, und das ist nur Physik. Und da würde ich mir wünschen, ich glaube, keiner, der, zumindest der G7 und ich meine sogar der G20 Staatschefs, hat einen naturwissenschaftlichen Hintergrund. Ich glaube, die letzte war Merkel. Die war Physikerin.
Ja.
Mit aller Diskussion, die geführt worden ist während ihrer langen Amtszeit. Aber sonst sind alle entweder Juristen oder kommen aus dem politwissenschaftlichen Bereich.
Genau.
Und da muss ich sagen, nee, das ist schwierig. Weißt du, warum Naturwissenschaftler alle keine Politiker werden?
Ja, ich glaube, das hat schon auch seine Berechtigung, weil Politik als sozusagen Begleitwissenschaft, das ist gut, das dazu zu mixen, absolut. Ja. Aber ich finde, wir brauchen Know-how-Träger, die wissen, was die Leute, die von den Entscheidungen unmittelbar betroffen sind in den Ministerien, die wissen, was die Probleme überhaupt sind. Das wissen die Politiker ja oft gar nicht. Ich habe mich sehr gefreut, als endlich mal ein Mediziner Gesundheitsminister geworden ist.
Ja.
Weil ich gedacht habe, ja, das macht mal Sinn. Ansonsten ist es ja ein lustiges Tauschkarussell. Der ist heute Gesundheitsminister, morgen Verteidigungsminister, übermorgen wieder was anderes. Da stehst du kopfschütteln daneben. Und jetzt wieder Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft. Das würde in einem Unternehmen niemals stattfinden. In einem öffentlichen Unternehmen wird sich das gar keiner gefallen lassen, sozusagen. Ja. Ja? Dass man sagt, okay, da wird jetzt jemand Finanzvorstand, der noch nie was mit Finanzen in seinem Leben zu tun hatte, das würde kein Aktionär auf der Welt dulden.
Ja, ja.
Und das soll auf keinen Fall heißen, dass es nicht trotzdem geht, weil wenn wir in zum Beispiel angelsächsische Bildungssysteme gucken, da sind Leute Banker geworden, die haben früher Theologie oder altgriechische Geschichte studiert, ja. Aber trotzdem haben die dann berufliche Erfahrungen, praktische Erfahrungen in den relevanten Jobs gesammelt, bevor sie dort Entscheider geworden sind.
Mhm.
Und das eine ist sozusagen den Intellekt herausfordern im Studium und sozusagen kritisches Denken lernen und sich bilden. Das andere ist aber, über solides Fachwissen zu verfügen, Kenntnisse zu haben von der Tätigkeit, von den Entscheidungen, die in Unternehmen vor Ort, in Institutionen getroffen werden, und dann gute politische Entscheidungen in dem Sinn zu treffen. Und das, glaube ich, das geht vielen völlig ab.
Ja, ja, das ist, also ich meine, Politikwesen ist halt auch eine eigene Welt. Ne? Man könnte ja auch uns gegenseitig die Frage stellen, warum gehen wir nicht in die Politik und würden dann für unsere Ich denke, wir würden beide sehr schnell eine parteiliche Heimat finden. Aber das Geschäft ist halt auch, also Politik ist halt Politik, ne? Das muss halt auch also können und probiert. Wollen.
Auch das vielleicht mein Thema. Ich habe gesehen, wie Politik in meiner Heimatkommune funktioniert und habe gesagt, nein, ich bin keiner, der einfach nur schreit, Verrat, Verrat, das ist alles Mist. Ich habe gesagt, wenn, kann man ja eigentlich nur mitmachen, sich einbringen und die Situation verbessern. Das ist, was man fairerweise tun muss als sozusagen pflichtbewusster Bürger, wenn ich das mal so ausdrücke. 2 Jahre habe ich es ausgehalten. Dann habe ich gesagt, das ist unverantwortlich, was hier stattfindet, wie hier Entscheidungen getroffen werden. Auf gar keinen Fall. Mir ist es nicht gelungen, Änderungen herbeizuführen, weil ich irgendwie allein war. Und bei den Entscheidungen, die getroffen wurden, da wollte ich mich überhaupt gar nicht für verwendet wissen. Da habe ich gesagt, das ist falsch in meiner Überzeugung und ich stehe nicht dahinter, deswegen mache ich auch nicht mehr mit und tschüss. Und das ist schlimm. Ich habe mich ein bisschen selber geschämt, ja, weil ich schon nach 2 Jahren aufgegeben habe. Aber
genau. Und die noch da sind, sind ja dann die jetzt nicht unbedingt die Fachkompetenz.
Aber das hält gar kein normaler Mensch aus, glaube ich. Und ich glaube, das ist in der Kommune wie im Land wie im Bund. Das ist überall das Gleiche. Deswegen bin ich auch oft so frustriert von Politik.
Ja, aber die Frage ist ja, was müsste man, also kann man dieses System ändern? Das ist jetzt auch nicht erst neu, sondern es ist ja über Jahrhunderte gewachsen. So funktioniert Politik halt, ne? Und ich denke, so ein Politikwissenschaftler wird dir auch erklären, warum diese Strukturen so sind, wie sie sind. Und man kann an allem was verbessern, aber erstmal musst du mit dem Status quo leben. Weil ich sehe es ja selber. Ich mache jetzt ja in meiner Rolle als Vizepräsident, bin ich an der Hochschulpolitik beteiligt, wenn auch nur in einem sehr eingeschränkten Maße. Aber auch da gibt es Dinge, kann man Dinge nach vorne bringen. Aber man hat halt auch, ne, Widerstände und löst Probleme, die aus meiner Sicht gar nicht existieren dürften.
Ja, das glaube ich dir sehr gerne.
Das ist also, da löscht man Brände, wo man denkt, und auch da treffen ja völlig unterschiedliche Sichtweisen, also sowohl dann aus den Ministerien, aber dann auch innerhalb der eigenen Hochschule, im Diskurs mit den anderen Hochschulen, die alle ihren eigenen, ich sag mal, auch Wettbewerbsvorteil sehen. Da geht es ja darum, da müssen Konkurrenten einen gemeinsamen Kompromiss finden. Und das ist tatsächlich, also da einen gemeinsamen Nenner zu finden, ist echt mühselig, dass am Ende alle sagen können, okay, ich gebe ein Stückchen ab, aber in der Gesamtschau gewinne ich. Mhm. Und das ist ein zäher Prozess, aber ich glaube, der ist überall so. Wie sagte Churchill, die Demokratie ist die schlimmste Staatsform außer allen anderen, also etwas frei jetzt dargestellt. Ne? Also das ist einfach so. Wir schauen mal. So, wir sind, glaube ich, durch mit den Fragen.
Heute.
Ja, war ein langer Podcast.
Das 100.
Ich wollte gerade sagen, für den 100. kann man auch mal sich etwas mehr Zeit nehmen. Also von daher, lieber Christian, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst, dass wir schon so viele Folgen gemeinsam gemacht haben. Es werden noch viele Folgen folgen. Mhm. Vielen Dank an die Zuhörerschaft für den Austausch, für das über positive Feedback. Wir sammeln immer gerne Fragen ein. Wenn es da noch Kommentare gibt, immer gerne per Mail oder per Social Media Kommentar. Und dann würde ich sagen, jetzt Flasche Bier hoch und auf die nächsten 100.
So machen wir es.
Alles klar. Dann würde ich sagen, Christian, besten Dank. Bis dann, ciao.
Ciao.
Nächste Woche sprechen wir über E-Fuels und HVO 100, also Kraftstoff aus Pflanzenresten oder Speiseresten. Und wir diskutieren mal, wie wir den Verkehrssektor dekarbonisieren können. Also wie kriegen wir den Verkehrssektor klimaneutral? Sind E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe und jetzt der Biokraftstoff HVO 100, der in Deutschland auch zugelassen ist, ist das ein Weg zum klimaneutralen Verkehrssektor. In 2 Wochen spreche ich mit Christian dann das Thema der vermeintlichen Deindustrialisierung Deutschlands an. Das geistert ja immer so durch die Presse. Was ist da dran? Erleben wir wirklich eine Deindustrialisierung, wie es von manchen Parteien oder Interessensgruppen kolportiert wird? Oder haben wir jetzt halt eine schwierige Wirtschaftsphase hinter uns gebracht? Oder sind wir noch mittendrin? Das bespreche ich dann übernächste Woche mit Christian Kamlott. Vielen Dank fürs Zuhören der 100. der Jubiläumsfolge und bis zum nächsten Mal.